Guten Morgen. Ich bin nicht dieser fremde Mann. Ja, nach so einer Kindergeschichte noch eine Predigt zu bringen, das noch die Spannung noch zu toppen, schauen wir mal. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Sagte Jesus in Matthäus Kapitel 7, 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Drohenden Worte sein. Ich will eingehend mit euch darüber nachdenken, wie wichtig es für Jesus war, den Willen des Vaters zu tun. Wie wichtig es für uns ist, als seine Nachfolger, den Willen des Vaters zu tun. Herauszufinden, wie wir den Willen des Vaters erkennen und so weiter. Wie ich auf diesen Vers kam, wir waren nach 5 Jahren Deutschlandaufenthalt eines Studiums zurück nach Paraguay und ich hatte die Gemeindeleitung übernommen einer kleinen Gemeinde. Und wir hatten eine sehr engagierte missionarische Familie, die über viele Jahre sich schon sehr engagiert hatte im Bereich der Mission. Aber es war mit ihnen sehr schwierig, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, dass das, was sie machten, auch wirklich die Sache der Gemeinde wäre. Und in den unterschiedlichen Diskussionen mit ihnen und in Gesprächen, und da waren auch ein paar theologische Ausrichtungen, die uns nicht so sehr überzeugten, kamen wir immer wieder im Gespräch und sie haben dann angeführt, ja, aber guck mal, was da für Wunder geschehen. Guck mal, was da für Besonderes passiert und so weiter. Und im Nachdenken, wie ich mit der Sache umgehe, kam ich auf diesen Text von Matthäus 7, 21. Und wenn man sich das im Zusammenhang anschaut, um diese Verse herum, ganz interessant, wo es darum geht, wer ins Himmelreich kommen wird und nicht, wo Jesus diesen Vers anführt. Und dann heißt es, viele werden zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Und Jesus widerspricht diesen Aussagen gar nicht. Er sagt, der Punkt ist, ob ihr den Willen meines Vaters getan habt. Es ist nicht das Entscheidende, wie toll wir geweissagt haben. Es ist nicht das Entscheidende, wie viele Dämonen wir ausgetrieben haben. Es ist nicht das Entscheidende, wie viele wunderbare Werke wir geführt haben. Die Frage ist, ob wir den Willen des Vaters getan haben. Und das brachte mich zum Nachdenken. Ich versuchte dann nochmal diesen Ansatz mit der Familie durchzusprechen. Es war wenig möglich. Und im weiteren Nachdenken und im weiteren Studieren und Bibellesen kam ich dann zu einem weiteren Zusammenhang, der so ähnlich ist, der mich dann sehr getroffen hat. Diese Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern vorausgeht und diese Samaritanerin am Brunnen trifft. Und Jesus hat ja die Jünger beauftragt, dass sie schon mal in die Stadt gehen, was zum Essen holen. Und Jesus ist ja da im Dialog mit dieser Frau und spricht darüber, über ihr vergangenes Leben und ihre Sünden und so weiter. Und wo sie dann irgendwann den Herrn erkennt. Und die Jünger kommen mittlerweile dann zurück und haben dann Brot und tolle Speise mitgebracht und machen sich Sorgen über den Meister, dass der noch nicht gegessen hat. Und sagen zu ihm, du hier, komm jetzt, iss mal was. Und dann antwortet Jesus so eine Antwort, die irgendwie überhaupt nicht zu der Frage oder zu der Andeutung passt. Er sagt, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Völlig anderer Zusammenhang. Die Jünger kommen mit Essen und sagen, hier Meister, iss mal was. Und er sagt zu ihnen, meine Speise ist, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und ich habe oft darüber nachgedacht und in meinem Leben darüber nachgedacht, ist es das? Bin ich so auf der Suche, den Willen Gottes in meinem Leben zu verwirklichen oder dass der Wille Gottes durch mein Leben verwirklicht wird, dass das meine Speise sein kann, in anderen Worten, dass das meine Motivation sein kann, dass das das ist, was mich ausmacht, dass das das ist, was mich stärkt und so weiter. Es ist so wichtig, den Willen des Vaters zu tun. Wir sagen immer wieder, wir gehören zu Jesus, wir sind seine Nachfolger. Für Jesus war dieses etwas ganz elementar Wichtiges. Und wir werden noch einige Texte dazu sehen, die das zum Ausdruck bringen, wie wichtig es für Jesus war, den Willen des Vaters zu tun. Und es war nicht immer so eindeutig. Und es ging nicht immer ohne Versuchungen. Das werden wir auch noch sehen. Ja, wir sind ja Christen. Wir besuchen ja sonntäglich den Gottesdienst. Wir gehören vielleicht noch einem Hauskreise an. Wir beten ja zu Gott. Für dich alleine, wie beantwortest du diese Frage? Stehst du im Willen Gottes? Nicht am Sonntag, von Montag bis Samstag. Kannst du für dich in deinen Lebensalltag sagen, jawohl, ich lebe im Willen Gottes. Das, was Gott mit meinem Leben gedacht hat, das heißt ja nicht, dass du im vollzeitigen Dienst sein musst. Aber du für dich in deinem Alltag, könntest du das für dich so bejahen? Uns kommt ja seit einigen Jahrzehnten eine Welle entgegen, wo die Welt uns anmacht, du musst deinen Willen folgen, du musst dich verwirklichen, du musst auf dein Herz hören, das, was Spaß macht. Ja? Und dann siehst du heute Leute, die lauter Spaß haben, aber nichts auf die Reihe bekommen. Bei den ganz Frommen, bei den ganz Geistlichen heißt das, ja, ich und mein Gott, ja, wir retten die Welt. Esel geht vorauf und in diesem Fall gerade geht der Esel vorauf. Wenn sie dann wenigstens sagen würden, Gott und ich, ja, ich und mein Gott, du kannst mit ihnen überhaupt nicht im Dialog kommen, weil das ist alles direkte Eingabe. Und das ist so kompliziert. Aber wie kann ich Gottes Willen erkennen? Wie war das bei Jesus? Ein guter Tipp für uns als Christen, immer zuerst zu schauen, wie war das bei Jesus? Und ich finde, ein toller Text, der vieles beschreibt, ist das Abschlussgebet, das Jesus spricht, bevor er hier von der Erde geht zu seinen Jüngern, Johannes Kapitel 17. Und wenn wir das so durchlesen, dann haben wir da einige Male, wo Jesus sagt, so wie Gott in mich, ich in ihm, wir in euch, ihr in uns. Und das ist immer so dieses eines in dem anderen, totale Einheit zusammen. Aber wie soll das geschehen? Wie geschieht das im praktischen Alltag? Dieses in Christus sein. Fand da vor einigen Jahren eine tolle Botschaft von Hans-Peter Reuer. Er war ja nicht gelehrter Theologe, aber hat, glaube ich, im evangelikalen Raum ziemlich geprägt. Ist vor einigen Jahren gestorben in einem Unfall. Schweizer Prediger. Und er hat eine Botschaft, die kann man sich auch auf YouTube anhören. Was es bedeutet, in Christus sein. Und er kommt da auf eine Habilitationsschrift eines Professors, der das als seine Abschlussarbeit für die Anerkennung seines Grades herausgearbeitet hat und kommt darauf, dass in der Bibel 196 Mal aufgeführt wird, dieses in Christus sein oder Christus in uns sein. Und er stellt da so diesen flapsigen Vergleich und sagt, das ist doch komisch, nicht? Ich glaube, so circa 11 Mal haben wir die Sache mit der Taufe. Es hat ganze Denominationen gegeben, wie viel Streitereien im evangelikalen Raum, wird besprengt, wird untergetaucht, wird mit bisschen Wasser, wird mit mehr Wasser. Was hat das zu bedeuten? Ist es nur symbolisch oder ist es auch innerlich etwas? Es gibt einige Male die Andeutungen vom Abendmahl. Richtig, dass Taufe und Abendmahl sehr elementare Dinge sind. Ganze Denominationen haben sich ergeben. Wie ist es mit diesem Abendmahl zu halten? In dem Moment, wo ich das Brot in den Mund nehme, wird es dann Leib Christi? Deswegen darf ich es nicht kauen, katholische Kirche? Oder bei uns sage ich immer, wenn die fragen, was der Unterschied zwischen Brüdergemeinden, Mennonitenbrüdergemeinden und Mennonitengemeinden, ich sage, das gibt nur ein paar einzelne Sachen, aber eines ist beim Abendmahl, die Mennonitengemeinde hat immer ein weißes Tuch in der Hand. Wir sind uns unserer Sünde bewusst, wir können es auch einfach so in der Hand legen. Und 196 Mal führt die Bibel an, dieses in Christus sein, und es scheint keinem zu interessieren, was das zu bedeuten hat. Paulus allein, circa 2/3 Mal erwähnt er diese Sachen. Wir haben das im deutschen Sprachgebrauch, ist das nicht ganz einfach zu verstehen. Wir verwenden das kaum. Und in den neueren Übersetzungen sieht man auch, dass man das umgeändert hat. In altem Luthertext zum Beispiel 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wenn man Hoffnung für alle oder NGÜ liest oder so weiter, da heißt es, gehört jemand zu Christus? Es ist was anderes, ob ich zu jemand gehöre oder ob ich in ihm bin. Und das ist schade, dass es durch neuere Übersetzungen, dass dieses einfach wegfällt. Wahrscheinlich, weil man es im heutigen Sprachgebrauch irgendwie nicht anwenden kann. Aber es gibt ein sehr interessantes Beispiel, das uns sehr gängig ist, auch die Älteren, wenn ihr ein bisschen zurückdenkt, und das wird jetzt ein bisschen schmunzelnd, ist, wir sagen ja auch nicht, und ich sehe da Marcel, er war ja ein halbes Jahr bei uns und wir sind sehr per Du, ich nehme ihn mal heute ein bisschen als Beispiel. Wo Marcel verliebt war, dann war er ja nicht an ihr verliebt. Nee, er war in ihr verliebt. Das war ganz was anderes. Und wenn ihr damals Marcel gekannt habt, er war ja schon immer für alles zu haben und begeistert dabei. Aber wo er mir erzählt hat, was das jetzt für eine Sache ist, ich dachte, oh Mann, dem hat's erwischt. Ja, das war toll, nicht? Ist ja immer noch toll, aber das war toll, nicht? So, wenn jemand in jemand verliebt ist, dann denkt er ziemlich oft an ihn. Ja? Die erste Zeit, Tag und Nacht. Und alles, was uns beschäftigt, das ist in dieser Person verliebt zu sein. Und normalerweise ist es uns ganz schlimm, wenn wir diese Person traurig sehen. Schade, dass uns das manchmal ein bisschen abgeht, wenn wir ein bisschen länger verheiratet sind. Dann nehmen wir es sogar im Kauf, mal jemanden zu verletzen. Wenn wir dies nun vergleichen auf unsere Beziehung mit Christus, in Christus sein, in Christus leben, wo immer wir uns bewegen, dass wir uns mit ihm beschäftigen, dass er in uns ist. Ich muss ein bisschen Kritik anwenden an dem Lied erst. Das ist mir schon gleich bei der Entstehung auf ein bisschen auf den Wecker gegangen. Mach nichts, ich singe das gerne mit. Aber theologisch ist das alttestamentlich aufgezogen. Ja? Dieses Verständnis von lieber ein Tag bei dir wie tausend sonst wo, kommt aus Davids Zeiten vom Tempelgang. Ja, und der Refrain wird immer wieder wiederholt. Ach, wie wäre es mit dem Tempel oder wäre der Tempel hier? Nun klappt Neues Testament auf. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Wo ist dieser Tempel? Hier steht er. Für Christus ist er hier. Das sagt sein Wort. Er will in uns sein. Er will in uns leben. Wir sollen in ihm leben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. 1. Johannes 1, Vers 3 sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wieder dieses ineinander verbunden sein. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unserem Herrn. 1. Korinther 1, Vers 9. Was ist der Wille Gottes, dass wir in Christus sind und Christus in uns? Und in dieser Gemeinschaft kommen wir als Geschwister zusammen und fühlen uns miteinander verbunden. Nun, wir haben ja den Segen, dass wir viel durch die Welt reisen. Und ich sage immer wieder, eines, was mich überrascht, du kommst wohin, du hast die Leute noch nie gesehen, noch nie voneinander gehört, aber es sind Christen und du bist ein Abend da und es fühlt sich so an, als ob man sich schon immer gekannt hat. Das ist, was uns verbindet durch Gottes Geist. In Gemeinschaft mit der Gemeinde. Ich könnte eine ganze Reihe von Erfahrungen erzählen, wo ich auf der meinen versucht habe, in Gottes Willen zu leben. So ein bisschen nach dem Motto, ich und mein Gott. Und der Esel ist dann ziemlich alleine gestolpert. Oder der Unterschied, wo es gemacht hat, wo wir diese Sachen geteilt haben mit den Geschwistern, mit der Gemeinde. Wo wir mitgeteilt haben, wir meinen das und das zu erkennen. Wie seht ihr das? Wir glauben, dass unsere Berufung da und da ist. Wie seht ihr das? Das hat uns im Leben so geholfen. Das hat uns so viel Stabilität für unseren Dienst gegeben. Gerade in den Momenten, wo es schwer ist. Denn man kann zurückgreifen auf die Leute, mit denen man das durchgemacht hat. Noch ein Beispiel hier, Jonathan. Wir haben ja ihn versucht, hierhin zu vermitteln. Nun das Ehepaar, ich habe gestern noch so scherzhaft zu Jonathan gesagt, ich habe ihn ja nicht gekannt. Ich habe mal gehofft, dass er meinen Namen hier nicht versaut. Aber Anke habe ich ja gekannt und ich habe gewusst, Anke wird das schon sauber durchziehen. Aber Jonathan ist ja ein toller Kerl, der macht das schon. So, wo wir damals mit ihnen gesprochen haben, ins Studium zu gehen, und da war auch so die Frage, teilt die Gemeinde das oder nicht? Ich habe zu Jonathan gesagt, das ist schon wichtig. Ich wäre an eurer Stelle lieber ein Jahr länger dort und würde den Segen der Gemeinde bekommen und würde dann gehen. Und er ist nochmal zurück, hat mit der Gemeinde gesprochen. Nun, wie hundertprozentiger Segen das war, aber sie hat es gesegnet, sie hat es unterstützt und das ist toll. Das gibt Rückhalt nachher im Dienst. Schauen wir uns ein paar Sachen an, was Jesus durchgemacht hat. Bei seinem Einstieg in seinem Dienst, Lukas, ich denke Kapitel 4, berichtet uns davon, wo Jesus in die Wüste geht und er diese 40 Tage Dürre da erlebt hat und der Teufel dann auf einer ganz fiesen Art zu ihm kommt und sagt, oh, du bist doch Gottes Sohn, was ist da schon dabei? Steine, mach sie zu Brot, genieß es doch einfach, mach einfach Gebrauch von deiner Allmacht, von deiner Kraft. Jesus sagt, es steht geschrieben. Nein, nein. Der Teufel kommt und bietet ihm an alle Macht, die ganze Herrschaft der Erde. Bete mich an, es ist alles deins. Jesus sagt, es steht geschrieben. Nein, nein. Bei der dritten Aktion, wie fies der Teufel ist, er kommt an, es steht doch geschrieben. Jetzt verwendet er die Aussage, die Jesus immer bringt, um sich zu verteidigen. Jetzt kommt er mit dieser Aussage, es steht doch geschrieben, du wirst auf Engelsflügel getragen, werf dich hier runter, Gott wird dich auffangen, dich wird nichts passieren. Und Jesus sagt, es steht auch geschrieben, du sollst Gott den Herrn nicht versuchen. Wenn wir so in eine Art Versuchung kommen in unserem Dienst oder in unserem Alltag, sind wir mit der Bibel so per Du, sind wir mit Gottes Wort so vereint, dass wir ein Wort parat haben, dass wir uns mit dem Wort verteidigen können? Ein Mutzuspruch, um mir die Bibel zu lesen. Gegen Ende seines Dienstes kommt es nochmal drauf an. Matthäus 26, 42. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Sind wir bereit, auch etwas auf uns zu nehmen, was schwer ist, um den Willen Gottes auszuführen? Oder existiert in unserer Vorstellung vom Willen Gottes nichts Schwieriges, nichts Schweres? Lukas 22, 42 beschreibt das nochmal. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Können wir über meinem Leben, über unser Eheleben, über unser Familienleben diese Worte aussagen? Herr, dein Wille geschehe. Und Ich sage das immer sehr bewusst, bisschen provozierend für uns Plattdeutsche. Wir sind ja nicht geizig, auch nicht Kapitalisten, wir sind nur sparsam. Aber das mit dem Geld, das ist nicht so ganz einfach. Ja, wir müssen unsere Kinder versorgen und, damit die sich nachher über die Erbschaft streiten. Bei meinen Entscheidungen, wie ich mit meinem Geld umgehe, welche Rolle spielt der Wille Gottes da? Bei meiner Lebensplanung, welche Entscheidung spielt der Wille Gottes da? Wenn wir in die Ehe hineingehen, welche Entscheidung spielt in unserer Familiengestaltung der Wille Gottes? Wir hatten in unserer Gemeinde ein tolles Ehepaar, hochkompetent, sehr engagiert, auch in der Gemeinde, auch selbst in der missionarischen Arbeit. Sie waren 10 Jahre verheiratet und fuhren dann mit zu einem missionarischen Einsatz nach Kolumbien und kamen dann zurück und wir waren dabei, sie anzuwerben oder hatten überlegt, sie anzuwerben in unserem Büro im Verband. Auf einmal sehe ich, die Frau ist schwanger. Und ich dachte bei mir so, naja, hat wahrscheinlich vorher nicht geklappt oder was kann. Heutzutage kann ja vieles passieren, nicht? Dann komme ich auf sie zu und spreche sie an. Ach, sag sie, was, das ist ganz interessant. Wir haben immer gedacht, Kinder für uns brauchen wir nicht. Ich sage, und? Ja, dann fuhren wir nach Kolumbien zum Einsatz und mussten immer wieder erklären, warum wir keine Kinder haben. Und dann haben wir uns irgendwann angeschaut, wo wir alleine waren, ich und mein Mann, und dann ist uns bewusst geworden, wir haben dieses mit Gott gar nicht besprochen. Ich sage, und? Ja, sag, du siehst du jetzt was und. Hat Gott die Möglichkeit, durch seinen Willen so in uns hineinzusprechen, dass das Veränderung bewirkt? Wir haben eine interessante Sache, an die muss ich immer wieder denken, weil ich ja selber auch Kinder habe und Jungs habe. Matthäus 21, 31 spricht Jesus davon, mit diesem Vater, der 2 Söhne hatte und sie beide beauftragte, etwas zu tun. Und das heißt da Matthäus 21, 31, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Derjenige, der sagte, ich mach's und er macht es dann nicht, oder derjenige, der sagte, ich mach es nicht, und es bereute ihm hinterher und er macht es doch. Und es heißt da, dass sie antworteten, der Erste. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher im Reich Gottes als ihr. Es wird im Leben uns immer wieder passieren, dass wir Nein gesagt haben. Und wenn wir es dann erkennen, dann sollten wir nicht Schwierigkeit haben, Buße zu tun, zu bereuen und Gottes Willen zu folgen. Es liegen Verheißungen und Segnungen, davon will ich einige aufführen und damit runde ich dann auch schon ab. Segnungen, wenn wir im Willen Gottes stehen. Matthäus 12, Vers 50, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Die Frage war ja, dass die Geschwister Jesu, die leiblichen Geschwister da waren und man hat ihm erinnert, die sind da, jetzt komm, kümmere dich mal um ihn. Und Jesus sagt, diejenigen, die den Willen meines Vaters tun, die sind mir Schwester, Bruder und Mutter. Johannes 6, 57, wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Jesus in uns hinein essen, würden wir direkt sagen, durchs Abendmahl. Jesus in uns haben, der wird leben um meinetwillen. Galater 1, 4, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Das ist sein Ziel. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Jesus wird da hinterfragt, wo er anfing zu lehren und wo die Pharisäer sagten, das ist aber erstaunlich, woher hat er diese Gedanken alle? Und Jesus sagt ganz einfach, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Ich meine, wenn wir dabei sind, wenn wir danach suchen, in Gottes Willen zu leben, werden wir es schon merken, ob es das ist oder nicht. Es ist ähnlich so wie in der Ehe. Wenn wir in der Ehe leben wollen, dann merken wir es, ob es funktioniert oder nicht, oder? Und wenn es nicht funktioniert, dann hat irgendwer was nicht gewollt. Und so ähnlich könnten wir das hier auch sagen. Johannes 9, 31, wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Johannes, 1. Johannes 2, 17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Aber es gibt auch einige ernste Ansagen. Lukas 12, 47, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Geschwister, wenn wir Sonntag für Sonntag im Gottesdienst gegangen sind, dann wissen wir eigentlich ziemlich genau, was Gott mit uns vorhat. Und hier heißt es, wenn wir aber nicht tun, dann werden wir viel Schläge erleiden. Römer 2, Vers 18. Und kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Böse sei, andere am Willen Gottes messen, selber aber nicht danach leben. Hier führt Römer an, also diejenigen, die wir Gottes Wort so gut kennen und immer gleich beim anderen das Lineal anlegen, das Geistliche und abmessen, ist er da, ist er nicht da, aber selber nicht danach leben, darauf beruht eine Drohung. Epheser 6, Vers 6 könnten wir noch anführen. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklave Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Und wenn wir dieses in Christus sein, mit ihm, in Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, den Willen Gottes für uns erkennen, dann macht es nicht den Unterschied, ob das jemand sieht oder ob es jemand nicht sieht. Dann macht es nicht den Unterschied, ob es Montag ist oder Sonntag ist oder Mittwoch ist. Es ist ein mit Christus gehen. Und ich möchte kurz zwei Videos zeigen, das heißt eines kurz, eines bisschen länger. Wie Waldemar schon erwähnte, wir waren ja oder sind ja schon einige Jahre mit TAN unterwegs. Erstmal ehrenamtlich, dann nachher auch an einem Angestelltenverhältnis. Und ich habe die ganzen Jahre ja immer in dem Mennoniten-Brüdergemeindeverband mitgearbeitet in Paraguay. Heute bin ich der Leiter von diesem Verband. Und wo ich mal, machst du einfach das kurze Video, bitte die Lichter hier aus. Dann seht ihr so ein bisschen eine Zusammenfassung, was das ist. Und dann erkläre ich ein bisschen was, dann kommt noch ein Video und damit schließe ich dann, später dann.